Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Zu unserer Folge Nummer 103. Mhm. Und nachdem wir letzte Woche schon den Herrn Lehmann gehört haben von der CDU, gibt es jetzt eine weitere Folge mit einem Politiker und zwar von der SPD, den Herrn Karamba Diaby. Und das heißt, wir können also dann im Hauptteil wieder was Neues erfahren, wie da das Wahlprogramm zum Thema Zukunft auch von der SPD bei uns ist.
Wichtig Philipp. Ist, wir haben natürlich viel Feedback bekommen, dass wir hier doch keine Politik machen sollen. Es soll hier um Aktien gehen. Und ja, da habt ihr recht. Aber Wirtschaft, Börse und Politik, sie bilden einen Dreiklang und alle drei brauchen einander. Und man muss auch fairerweise sagen, wir haben alle Parteien eingeladen, in unseren Podcast zu kommen, hier auch Stellung zu beziehen. Und Marcel, ich finde, man hört jetzt nicht heraus, dass wir eine Wertung abgeben. Und das muss man tatsächlich sagen, das war uns natürlich auch wichtig, dass ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt. Natürlich gibt es wie immer noch die Themen der Woche, Top und Flop, die Investmentidee, da geht es auch weiterhin nur um Aktien. Heute die SPD, wir hatten die CDU schon, du hast es schon angesprochen, das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und nächste Woche beenden wir das ganze Thema mit der FDP. Wichtig, wir haben nicht die Extremen eingeladen und die Grünen hatten keine Lust zu kommen. Das muss man auch so sagen.
Keine Kapazitäten, lieber Philipp. Und da geht es uns so wie den Herrn Lanz, wie ich jetzt so rausgehört habe, dass wohl auch der Herr Lanz schon sehr, sehr lange wartet auf seiner Sendung, dass im Prinzip auch mal die Frau Baerbock bei ihm zu Gast ist.
Wir haben Frau Baerbock natürlich nicht selber eingeladen.
Uns wäre es ja egal gewesen, wer von Bundestagsabgeordneten von den Grünen mit dabei ist. Da hätten wir uns jetzt nicht unbedingt auf die Hinterbeine gestellt. Was soll's? Ist halt so, und dann hat man natürlich auch ganz oft die Anfrage, warum habt ihr denn die AfD nicht eingeladen? Und tatsächlich muss ich hier nochmal sagen, wir haben lange diskutiert, weil natürlich gehören sie zu den demokratischen Parteien grundsätzlich, weil sie eben, ich sag mal, auch im Bundestag sitzen. Das muss man einfach fairerweise sagen. Aber wir haben uns dann natürlich gegen die Extremen beide Seiten distanziert, weil auch da sich die Parteien eben nicht von ihren Extremen Gruppen distanzieren. Und diese Grenze zu ziehen ist sehr schwierig, sicherlich auch bei SPD und Grünen. Manchmal da muss man natürlich ein bisschen, es ist nicht einfach zu trennen. Ja. Am Ende des Tages haben wir uns dann für die vier, ich sag mal, größten aktuellen auch entschieden.
Genau, aber wie gesagt, nur drei sind unserer Einladung gefolgt. Wir haben es auch mehrmals versucht, also es war tatsächlich nicht so, dass wir nur einmal kurz irgendwo eine kleine E-Mail-Info geschickt haben.
Genau, hätte mich aber interessiert, was die Grünen tatsächlich auch zu diesen Themen sagen. Schade. Aber so auch der Chef von Springer Verlag, Ulf Poschert, der ihm sagte, bei uns auch kein Interview, deswegen gibt es ja im Bild am Sonntag dann eine riesen Seite, hier könnte ihr Interview stehen, Frau Baerbock. Ist halt auch schade, wenn es dann die unbequemen Fragen vielleicht mal kommen könnten, aber am Ende des Tages muss man sich ja nichts befürchten und das muss ich jetzt auch mal loben, um mal die Brücke wieder zu schlagen an den Herrn Karamba Diaby, der sich hier wirklich auch den kritischen Fragen heute hier gestellt hat und doch, ich sag mal, insgesamt trotzdem solide Antworten gegeben hat.
Ja, das auf jeden Fall. Man merkt einfach bei diesen Bundestagsabgeordneten, dass das Realpolitiker sind. Also es waren immer doch sehr, sehr angenehme Gespräche. Ich war auch persönlich immer überrascht, weil sie sind ja ein bisschen so mehr die Basis, ne? Also das, was man nicht immer nur bei Lanz und Co. sieht, sondern eher die Basis, die auch versuchen, nah am Volk dran zu sein. Und ich finde, das gelingt allen drei, um das mal vorwegzunehmen. Ja. Jetzt ist natürlich meine Frage an dich, Marcel, wie war denn eigentlich deine Woche?
Ja, meine Woche war doch recht entspannt. Ich habe jetzt keinen großen Stress und ich freue mich, dass die Börse jetzt auch mal so ein bisschen, so auch mal ein bisschen nachgibt. Also es ist kein Einstoß oder irgendwas zu befürchten, aber es läuft ja eben mal ein bisschen seitwärts und das tut auch mal ganz gut. Wie war es bei dir? Du warst ja nicht im Lande.
Ja, ich war in Holland und um genau zu sein, ich war in Amsterdam und es war richtig, richtig toll. Also muss man wirklich sagen, tolle Stadt, wir hatten tolles Wetter, es gibt richtig tolles Essen auch bei den Holländern und wusstest du, dass sie die meisten indonesischen Restaurants der Welt haben in Holland?
Nein, hätte ich nicht
gedacht. Ja, weil es eine ehemalige indonesische Kolonie ist und noch ein kleiner Funfact, ja, ein bisschen jetzt Wissen für Angeber. Weißt du, warum die Häuser bei den Holländern eher schmal und hoch sind anstatt breit?
Ist mir auch schon aufgefallen, aber warum?
Weil man früher die Steuer danach bezahlt hat, je nachdem, wie breit dein Haus ist.
Ja, so kann man natürlich auch Platz sparen in einer Stadt.
Ja. Also auf jeden Fall hat mir richtig Spaß gemacht. Und apropos sparen, Marcel, wir haben ja heute einen Werbepartner, Top Cashback. Und sie bieten ja Cashback an und das zum Beispiel auch auf Hotelübernachtung. Wir beide benutzen das regelmäßig. Wir können es jedem nur ans Herz legen. Es ist wie eine Konsumdividende. So hatten wir es ja das letzte Mal auch genannt.
Genau.
Und wenn du dich anmelden möchtest, kriegst du sogar nochmal 15 Euro Anmeldebonus, wenn du das einfach über unseren Link machst. Wir packen dir den Link in die Shownotes. Und Marcel, jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir auf, über Politik zu reden, über Top Cashback. Jetzt kommen wir endlich zu den Aktien.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Philipp,
ja.
Ich habe mir mal Zeit genommen und habe mir die Produktvorstellung von Apple angeschaut. Mhm, und das war das erste Mal. Und tatsächlich habe ich das doch schon häufiger verfolgt, aber noch nie live vor dem Rechner. Und ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin.
Okay.
Und da stimme ich wahrscheinlich jetzt so nicht der Allgemeinheit zu und auch der Presse nicht, weil natürlich viele sagen, es hat sich nicht viel verändert. Und das kann ich auch ein bisschen irgendwo verstehen. Es wurde also erstmal zusammengefasst ein neues iPad vorgestellt, ein iPad Mini, die eben nochmal verstärkt von der Leistungsfähigkeit sind. Auch das iPhone 13, also die ganze Reihe wurde auch vorgestellt, ein bisschen anders von der Optik, aber eben grundsätzlich relativ ähnlich. Also natürlich wieder schneller, bessere Kamera, was wahrscheinlich so das größte Neuere ist an diesem Gerät. Die Watch 7 wurde vorgestellt und das insgesamt mit einem größeren Display. Wie gesagt, ich fand das gut. Insgesamt hatte man hier doch eine sehr schöne Produktreihe, eine schöne Vorstellung, die schon durchaus Sinn macht. Es ist ja häufig zu beobachten, dass ein Unternehmen oder dass ein Unternehmen wie Apple da jetzt nicht, ich sag mal, jedes Mal eine neue Innovation reinbringt, sondern eben einmal innoviert und danach ein Update rausbringt. Und das könnte man mit dem 13er schon so bezeichnen. Fitness Plus kam noch dazu. Das ist ein Fitnessprogramm, was man natürlich bezahlt. Und ich sag mal, was, wenn man das sich mal vorstellen möchte, es ist so ähnlich wie bei Peloton, nur dass man eben kein Gerät dazu hat, sondern hier gibt es eben bestimmte Workouts, auch Yoga-Einheiten und so weiter, die im Prinzip über das Fitness Plus-Programm abgebildet werden und insofern da natürlich Fitnesskunden eben wieder anziehen könnte. Ja. Peloton und Lululemon sind direkt ins Minus gerutscht nach dieser Vorstellung, denn das ist natürlich dann direkte Konkurrenz. Apple TV Plus wurde nochmal mit vielen neueren Inhalten vorgestellt, dass da nochmal sehr viel mehr kommt die nächsten Monate und Jahre. Und für alle Warte-Aktionäre gab es eine Enttäuschung, denn es gab keine AirPods Pro, keine neueren zumindest, das heißt kein Nachfolgemodell und damit natürlich auch keinen höheren Umsatz für Warte. Deswegen die Aktie von Warte tiefrot. Die Apple-Aktie selber wenig bewegt, hat wie immer eigentlich nicht wirklich positiv reagiert. Ich kenne keine Keynote, die Apple-Aktie positiv entwickelt hat. Es ging immer ein Stück zurück. Meistens im Vorfeld ging es etwas hoch, weil die Erwartungen dann schon eingepreist wurden und zum Tag der Vorstellung manchmal ein Ticken runter. Aber das ist ja dann auch bloß eine Momentaufnahme.
Ja, BASF hat bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft in Europa schließen mit dem Batteriehersteller Cattle, also CATL. Du hast es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, in Erfurt haben diese auch schon ein Werk. Und geplant sind nachhaltige Wertschöpfungsketten für Batterien. Diese möchte man zusammen entwickeln, um natürlich auch gemeinsam hier einen Klimabeitrag zu leisten. Und da sieht man natürlich auch wieder, Innovation ist ein Treiber. Einfach die Industrie kann es doch auch, wenn sie das möchte. Und diese Industrie ist natürlich auch extremst gebeutelt. Sie muss natürlich auch liefern wegen den steigenden CO2-Zertifikaten. Und man sieht einfach auch hier, dass der Markt doch ein bisschen was regulieren kann, oder?
Ja, absolut. Das kommen wir auch gleich zu meinem Thema noch, was ich noch mitgebracht habe. Und zwar das Flugtaxiunternehmen Lilium aus München, die am Mittwoch an die Börse gestartet sind. Nicht via IPO, sondern natürlich über einen SPAC. Und das ist für mich so das erste bekannte Unternehmen also aus Deutschland, was eben so einen SPAC auch in den
Home
USA.
Home to go ist ja auch noch.
Home to go. Ja, okay.
Aber nicht in den USA, sondern in Deutschland.
In Deutschland, ne? Das stimmt, das war auch ein SPAC. Auf jeden Fall, das SPAC selber war Quell. Das wurde, glaube ich, auch schon länger oder war schon länger bekannt. Und die Fusion ist eben jetzt vonstatten gegangen. Lilium somit an der Börse. Die Aktie kostet dann natürlich so um die 10 Euro. Ging aber erstmal ein bisschen abwärts, weil der Markt nicht ganz so sehr an die Zukunft glaubt von dem Unternehmen. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie sie es sicherlich vorgestellt haben. In 3 Jahren sollen die ersten Flugtaxis die Mobilität der Städte verändern und eben regional einsetzbar sein. Also um das mal bildlich darzustellen, zum Beispiel in Berlin oder auch in München, wo die Flughäfen weiter außerhalb sind, kann man vom Zentrum dann zum Beispiel solche Ziele ansteuern. Und was ist das USP von Lilium? Man sagt ja auch, man hat recht viele Konkurrenten. Ja, eHang fällt mir jetzt so direkt mal noch ein an der Börse. Aber hier sind eben noch Tragflächen vorhanden bei den Lilium-Fluggeräten. Und das heißt, dass man hier natürlich nachhaltiger sein kann, weil man nicht permanent so viel Energie benötigt wie zum Start oder auch bei der Landung. Das heißt, man kann sie eben viel gleiten lassen, was natürlich dann wiederum ein energiesparsamer Weg sein könnte. Ziel ist es, 2027 knapp 6 Milliarden Dollar Umsatz zu machen. Das ist natürlich ambitioniert, darf man nicht vergessen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man erst in 3 Jahren richtig anfängt zu verkaufen und da wirklich auch praktisch dabei zu sein. Aber das wird sich ja dann zeigen, wenn es soweit ist. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass so Klimaschutz geht. Das heißt, dass es eben keine Verbote braucht für Innovation, wie das die Frau Baerbock sagt, sondern tatsächlich ist es so, dass muss ein Markt entstehen, eine Nachfrage muss entstehen. Und wenn die Leute bewusst reisen möchten und vor allem bewusst nachhaltig reisen möchten, dann werden sie auch mehr Geld ausgeben. Und der Markt ist da und dann wird er eben genutzt. Und wenn er eben nicht genutzt wird, dann war es eben nicht richtig und dann wird dieses Unternehmen sicher pleite gehen. Ja. Wird nicht passieren, glaube ich nicht bei Lilium. Es ist ein doch großer Markt da, der ja nicht nur grüner ist, sondern ja auch schneller, flexibler und einfacher ist. Insofern wird es sicherlich erstmal etwas sein, was die Reichen bezahlen können, weil es natürlich Innovation immer erstmal von den Vermögenderen getragen wird. Aber früher oder später wird es natürlich durch Konkurrenz auch mehr in die mittlere und auch vielleicht in die Unterschicht laufen.
Ja, also doch spannendes Thema auf jeden Fall. Würdest du jetzt selber investieren?
Nein, tatsächlich würde ich nicht investieren, weil mir der Atem zu lang wäre. Ja. Tatsächlich würde ich warten, wie sich so dieses Unternehmen weiterentwickelt, ob das die Ziele, Zwischenziele auch erreicht, was ja dann doch wichtige Sachen sind. Man hat ja schon wichtige Verträge auch in Brasilien zum Beispiel. Das darf man ja dann auch nicht unterschlagen. Das sind ja schon Projekte, die auch umgesetzt werden sollen.
Ryanair möchte auch einiges bis 2026 umsetzen. Sie wollen bei der Passagieranzahl deutlich wachsen. Und um diesem Wachstum gerecht zu werden, deswegen stellen sie oder haben sie nochmal bestellt 210 Mittelstreckenjets vom Typ Boeing 737 MAX. Und in diesem Zug sollen auch nochmal 5000 neue Jobs entstehen für Piloten, Flugbegleiter und Techniker. Unglaublich. Und Ryanair ist ja eine der profitabelsten Fluggesellschaften der Welt, ne?
Ja, das stimmt.
Das muss man tatsächlich sagen. Und ich merke es auch wieder im Business, es wird wieder mehr gereist, es wird wieder mehr geflogen. Also es gab ja Zeiten, da war alles tot auf dem Flughafen, aber es zieht doch jetzt schon wieder an.
Ja, das geht gleich mit den Berichten von Fraport, die ja auch, ich sag mal, Zunahmen gerade auch in Frankfurt entgegennehmen. Also sie sehen das, dass da auch mehr Passagiere da sind. China ist weiter im Regulierungswahn, wenn ich das so nennen darf, so reißerig. Alipay soll zerschlagen werden und die Tochter der Ant Group. Die Ant Group sollte ja vor anderthalb Jahren an die Börse kommen in den USA. Ist nichts passiert, wurde abgeblasen und jetzt soll eben das Kreditgeschäft auf eigene Beine gestellt werden. Und jetzt kommt's, Philipp, Kreditentscheidungen sollen ausgelagert werden über ein Joint Venture mit einem Staatsunternehmen. Ein Schelm, wer Böses denkt, ist natürlich da wieder schwierig. Ja, also ja, darf ich hier so diesen Privatkredit nehmen und dann sagt der Staat, so zumindest das Staatsunternehmen so, schauen wir uns doch mal so deine Ratings an, ist alles nicht ganz so, wie es in meine Welt passen würde, aber egal, Alibaba selbst ist am 52-Wochen-Tief, scheint auch weiterhin einen Abwärtstrend auszubilden, bin ich gespannt, wie es da eben weitergeht, jeden Tag liest man neue Regulierungsideen der chinesischen Regierung, weshalb natürlich hier die Attraktivität für Investoren geschmälert wird.
Wo auch die Attraktivität anscheinend nicht mehr so hoch zu sein scheint, ist bei Zooplus. Der Finanzinvestor KKR ist jetzt ausgestiegen aus diesem Bieterwettkampf. Sie werden kein neues erhöhtes Angebot mehr vorgeben. Es wird spannend, jetzt zu sehen, was EQT jetzt machen wird, ob sie nochmal ihr Angebot erhöhen werden. Aber wir hatten es ja als Investmentidee der Woche. Und liebe Anlegerinnen und Anleger, ich denke, es ist jetzt einfach mal Zeit, Gewinne mitzunehmen. Plus 5,1%. Passt doch, oder?
Ja, kann man doch mal machen. Für eine Woche oder für zwei Wochen war doch ein schneller Trade.
Was
ja.
man auch auf jeden Fall machen kann, ist uns auf Instagram zu folgen.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Marcel,
ja.
mein Top der Woche ist Netflix. Und warum das? Sie investieren eine halbe Milliarde Dollar in deutschsprachige Titel. Und das finde ich doch hochinteressant, dass man solche Sachen ankündigt, weil man wird 80 lokale Serien produzieren, Filme und Shows. Und ich bin gespannt, werden wir dann bald Florian Silbereisen oder Dieter Bohlen auf Netflix sehen? Was ich damit sagen möchte ist, ich finde Netflix macht hier die Aufgabe, die eigentlich die GEZ wahrnehmen sollte mit unseren Gebühren. Und ich finde es super, dass man hier eigentlich so für junge Menschen investiert, dass man coole Sachen wieder, die natürlich auch einfach auf den Konsumenten abgestimmt sind, weil das machen sie natürlich einfach, hier etwas einfach anbieten, was den Abonnenten gefallen wird. Ich denke, sie werden hiermit auch sehr erfolgreich werden. Sie machen auch noch ein eigenes Büro in Berlin auf und das Ziel ist es, mit diesem neuen Standort einfach stärkere Partnerschaften mit hiesigen Filmschaffenden einzugehen. Und das gefällt mir richtig gut und ich hoffe, dass das auch der GEZ richtig Dampf macht. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube nicht, dass es der GEZ oder zumindest der Rundfunkbeitrag irgendwo Dampf macht. Das leider nicht, weil sie haben ja keine Konkurrenz oder es ist ja keine Konkurrenz. Insofern ist es ja egal. Sie werden ja immer bezahlt. Aber was ich natürlich wo ich bei dir bin, Netflix macht ja natürlich vieles richtig und vielleicht hat man das auch schon gesehen in Spanien. Es gab ja viele schöne, starke spanische Serien, die zum Beispiel Haus des Geldes oder auch Elite, die sehr erfolgreich auch in Deutschland ankamen. Und wenn man so ähnliche Sachen sicherlich in Deutschland auch produzieren kann, dann bin ich da sehr positiv überrascht, wenn das dann dann auch funktioniert. Ich denke, Netflix wird weiterhin eine große Rolle spielen in vielen ihrer Leben, ja, im Fernsehverhalten.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die Zeit mehr und mehr, immer mehr tatsächlich auch mit Streaming-Angeboten genutzt wird und das lineare Fernsehen so ein bisschen, in das Hintertreffen gerät. Microsoft, Philipp, wir beide sind Aktionäre von Microsoft und diese Woche gab es eine tolle Nachricht und zwar deswegen auch mein Top der Woche, Dividende um 11% angehoben und 61 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Wahnsinn, das ist richtig viel Geld, also so kann man schon mal den einen oder anderen... 5%
der Market Cap, oder?
Ist schon ordentlich, ja, genau, also es ist schon... ein ziemlich großer Betrag, vor allem man könnte damit natürlich auch einen ganzen DAX-Wert kaufen, also mehrere sogar.
Bayer.
Ja, auch die. Und ist schon eine krasse Hausnummer. Und in Amerika wird ja jetzt
auch immer mal... wie lange sie das machen wollen?
Habe ich nicht gelesen. Müsste man sich nochmal anschauen. Auf jeden
Fall...
könnte
eine Investmentidee sein.
Könnte man natürlich nehmen, ja, weil natürlich dann dementsprechend auch die Aktien verknappt werden und der Kurs steigen sollte. Trotzdem muss man sagen, in Amerika gibt es ja so ein bisschen jetzt diese Gerüchte, dass man auch Aktienrückkaufprogramme versteuern möchte. Das heißt, wenn Unternehmen das machen, sollen Steuern anfallen. Die Frage ist natürlich, wie sehr ist das umsetzbar oder wie realistisch ist das? Markus Koch selber sagt ja auch immer, dass das immer nur heiße Luft ist und am Ende des Tages muss es durch den Kongress wahrscheinlich eher nicht.
Ja, mein Flop der Woche ist ein Thema der Woche von dir, Lilium. Aber Vorsicht, also jetzt nicht das ganze Unternehmen per se. Ich finde nur, sie haben ja einen Kapitalmarkttag jetzt gehabt und da muss ich sagen, naja, bis 2027 werden weltweit knapp 5,9 Milliarden Dollar angepeilt und jedes Flugtaxi soll einen Umsatz von jährlich 5 Millionen US-Dollar erzielen und das finde ich einfach viel zu viel. Wir haben ja beide mal ein bisschen vorher rumgerechnet, also wir kommen so auf bei 18 Stunden Flugzeit. Heißt also wirklich am Tag 18 Stunden reine Flugzeug besetzt mit 7 Personen, brauchen wir ungefähr 500 Euro die Stunde. Es geht eigentlich, es ist knapp unter 10 Euro die Stunde pro Person. Finde ich nicht viel. Jetzt ist natürlich die Frage immer, würde ich das ausgeben? Ja, vermutlich schon. Also bin ich auch voll und ganz bei dir. Aber ich finde einfach, ja, es ist mir zu viel.
Ja.
Also von dem, was sie da anpeilen. Aber das müssen sie natürlich machen, weil an der Börse werden Emotionen und Fantasien gehandelt. Und ich würde nur sagen, vorsichtig, kleine Position, nicht gleich hier einen Großteil des Depots in Lilium stecken. Wie siehst du das?
Ja, also klar, bei Letzteres bin ich bei dir. Beim Anfang, ich glaube, so weit so Mondpreise oder Mondvorstellungen sind das in meinen Augen gar nicht. Denn nochmal kurz, um richtig zu stellen, also so ungefähr bei 16, 17 Stunden Flugzeit, was natürlich auch dazu führt, dass man auch laden muss, wird das in sicherlich guten Strecken, wie eben so ein, ich sag mal, so eine Strecke vom Flughafen zur Innenstadt, was ja doch sehr häufig und auch rund um die Uhr nachgefragt wird, dann ist das, denke ich, schon machbar, weil man einfach, ich sag mal, bereit ist, statt eine Dreiviertelstunde von dem Taxi dann in die Stadt zu fahren, was ja auch durchaus teuer ist, dann einfach ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und dann den kurzen und auch grünen Weg zu nehmen. Insofern bin ich da optimistischer. Es gibt aber bestimmt auch Strecken, die eben nicht so lukrativ sein werden, was natürlich dann am Ende die Skalierung macht. Umso mehr Flugzeuge von den Geräten oder umso mehr Geräte unterwegs sind, desto eher wird sicherlich auch das Unternehmen weiterhin profitabel. Mein Flop der Woche.
Ja.
Ja, CureVac. Hm. Klar, warum auch? Ist natürlich, hat man ja schon mal als Flop der Woche, weil natürlich der Impfstoff nicht aus der Knete kommt und der ist jetzt auch rein zahlentechnisch nicht sehr stark. Und so hat man jetzt Produktionsverträge gekündigt mit Wacker Chemie und Celonic. Und das ist ja klar, dass dann hier natürlich nicht so viele Kapazitäten benötigt werden. Auch
Bayer hat wieder aufs falsche Pferd gesetzt.
Und auch Bayer hat aufs falsche Pferd gesetzt. Gut, hätte denen jetzt aber auch keinen Gewinn gebracht, also wird auch das, ja, nur das Umrüsten bezahlt, was sicherlich nicht ganz billig war. Aber wie auch immer, sie sind ja noch Partner. Die geringe Wirksamkeit des Impfstoffs ist eben das Problem und wird natürlich auch selbst zu einer Zulassung auf eine schwache Nachfrage treffen. Wir haben das gesehen, bei AstraZeneca wurden die 70% schon durchs Dorf getrieben wie eine große Katastrophe. Was soll das schon werden, wenn es nicht mal 50% sind? Insofern würde ich weiterhin sagen, die Aktie unter Druck, Finger weg von dieser Aktie, nicht kaufen. Die Regierung sollte auch langsam überlegen, hier rauszugehen, einfach weil man noch im Plus ist. Mit, ich glaube, 3,5 Milliarden hat man immer noch Plus gemacht mit dieser Aktion, die man hätte vielleicht auch nicht machen müssen. Immerhin, man muss auch trotzdem dankbar sein, dass das Unternehmen dieses Risiko eingegangen ist. Hier sieht man einfach das Gegenbeispiel. Danke auch an
Dietmar Hopp, muss man sagen, dass er so viel Geld da Privates auch dort investiert hat.
Genau, und es ist ja nicht so, dass
sie... Aber auch danke an den Steuerzahler, der da auch investiert hat.
Die Frage, also die Frage ist, wer hätte hier Geld geben müssen? Ich glaube, der Bund hätte das nicht tun sollen, aber wie auch immer, ist ja noch ein Plus, spricht also für den Einstieg. Wie lange man aber hält, ist jetzt wieder die andere Frage. Trotzdem gut, dass sie das machen. Es ist das Gegenbeispiel von BioNTech. Ja, sie sind auch ins Risiko gegangen. Sie hatten Erfolg, die anderen eben nicht. Kann aber auch schon bei der nächsten Impfstoffentwicklung oder bei Krebstherapien eben schon wieder ganz anders aussehen. Ja. Insofern würde ich zwar die Aktie meiden, aber hoffen, dass CureVac langfristig ja weiter erfolgreich forscht.
Und jetzt, Marcel, gehen wir wieder weg von den Aktien und machen einen kurzen Exkurs in die Politik.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Ja, also wir freuen uns, heute Herrn Diaby also bei uns hier im Podcast auch begrüßen zu können zum Thema Zukunft und natürlich auch zum Wahlprogramm letzten Endes der SPD. Und daher gleich erstmal die Frage, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, wer heute hier mit dabei ist.
Ja, ich bin Karamba Diaby, ich bin seit 2013 Bundestagsabgeordneter der SPD im Wahlkreis 72, das heißt Halle, Bettesberg, Kabelsdal und Landsberg und bin im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung und bin gleichzeitig auch Integrationsbeauftragter meiner Fraktion und Mitglied des Fraktionsvorstandes.
Ja, vielen lieben Dank. Haben Sie selbst Aktien?
Nein, ich habe keine Aktien.
Was halten Sie denn von Aktien als allererste Frage?
Ich denke, das ist eine völlig freie Möglichkeit auch für mehrere von Bürger, sich Aktien anzukaufen oder sich zu beteiligen. Ich habe mich mit dem Thema bis jetzt mit dem Thema nicht beschäftigt.
Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja eher jünger, also die meisten sind bis 35 Jahre. Und die interessiert natürlich, das Thema Altersvorsorge ist auch sehr präsent in den Medien. Und jetzt ist natürlich auch ganz konkret die Frage an Sie als Vertreter der SPD. Wie stellt sich die SPD die Altersvorsorge der Zukunft vor?
Die Altersvorsorge der Zukunft stellen wir uns dann so vor, dass wir sagen, dass wir die gesetzliche Rente stärken wollen. Das ist unheimlich wichtig. Und dann auch wollen wir ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 48 eingehalten wird und dass auch in Zukunft alle in Rentenkasse einzahlen, sowohl die Beamtinnen und Beamten als auch Mandatträgerinnen und Mandatträger und andere, denn wir wollen eine sichere Rente versprechen wir, das kann gewährleistet werden, wenn alle da reinzahlen. Und das andere ist auch, dass wir auch in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass es eine sogenannte Grundrente gibt, denn jemand, der arbeiten geht und Geld verdient, das Geld, was er verdient, das muss dazu auch führen, dass er eine ordentliche Rente bekommt, sonst ja. muss er gar nicht arbeiten zu gehen. Deshalb wollen wir auch zukünftig einen Mindestlohn von 12 Euro, denn mit 12 Euro Mindestlohn hat man auch Rentenzahlungen, dann die über den Grundsicherung ist. Das alles sind Maßnahmen, die aus unserer Sicht unheimlich wichtig sind. Und wir wollen wirklich, dass mehr Menschen auch in betriebliche Altersversorgung auch sich einbringen.
Ja, also gerade auch der Punkt betriebliche Altersvorsorge ist natürlich absolut nachvollziehbar. Wie ganz konkret soll das gesetzliche Rentensystem stabilisiert werden? Also mehr Einzahler führt ja auch zu mehr Auszahlungen, respektive für die Leute, die dann auch in Rente gehen.
Also die Stabilität ist gewährleistet, wenn mehr Menschen da einzahlen. Aber wenn auch die Löhne steigen, bei Lohnsteigerungen, das wirkt sich natürlich auf Rentenkasse, sodass wir auch dafür sorgen, dass dieses Rentenniveau nicht sinkt. Wenn wir das nicht sinken haben, das muss der Staat dort auch das im Blick halten, dass, wie gesagt, Löhne steigen, dass wir mehr Tarifabschlüsse haben, wenn die Beschäftigten immer wirklich gut bezahlt sind, dann und alle da auch einzahlen, dann haben wir ein stabiles Rentensystem. Dafür möchte die SPD in Zukunft sich weiterhin einsetzen.
Okay. Grundsätzlich bin ich ja selbstständig zum Beispiel und ich kann mir ehrlich gesagt nicht ganz so gern vorstellen, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, weil ich selber meine Altersvorsorge stemme über zum Beispiel Immobilien oder auch Aktien und auch ETFs, wie wir es ja im Prinzip auch thematisch haben. Und irgendwie leuchtet es mir noch nicht ein, warum ich jetzt unbedingt reinzahlen muss. Warum ist das nicht eine freiwillige Geschichte?
Ja, ich denke, wir haben ja die freiwillige Möglichkeit ja eingeräumt gehabt. Aber es muss auch gewährleistet werden, dass Unterstützung gegeben wird an Leute, die beispielsweise nicht viel verdienen, auch wenn die selbstständig sind. Die Zuschüsse in diesem Zusammenhang sind auch Ideen, die auch mitdiskutiert werden. Also das heißt, der Anreiz für einen Selbstständigen muss auch da sein, dass er Selbstständigkeit nicht aufgibt, dass er selbstständig ist, dass die Verpflichtung bei bestimmten Beträgen einzuzahlen, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass man dann seinen Beruf aufgibt. Also der Staat kann in dieser Richtung auch unterstützen, damit alle wirklich frei Arbeitsmöglichkeiten wählen, die sie haben wollen, ob das Selbstständigkeit oder beschäftigte Verhältnisse sind. Aber der Staat kann auch dort unterstützen. Dann haben wir ein solidarisches System, wo alle auch mitgenommen werden.
Okay, wir haben letztes Jahr, also wir machen ja das, was wir hier machen, alles nebenberuflich. Mhm. Und wir haben letztes Jahr eine Firma gegründet. Mhm. Und da muss man tatsächlich sagen, der Aufwand, bis es dann zur Firmengründung gekommen ist, war extrem. Also es war ein langwieriger Prozess. Wir mussten mit Anwälten sprechen, wir mussten mit dem Steuerberater sprechen. Was will die SPD machen, um Selbstständigkeit, aber auch Firmengründung einfach auch zu fördern in Deutschland?
Ja, also wir wissen ja, dass viele jüngere Leute auch Start-up gründen, dass sie selbstständig machen wollen. Da gibt es ja auf Landesebene, auch Bundesebene Unterstützung von Unternehmen in der Gründungsphase. Ja. Da gibt es ja viele, viele Strukturen dafür, die wollen wir auch stärken. Auch bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es ja mit dem jetzigen amtierenden Wirtschaftsminister gab es da sehr viele Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen, die sich selbstständig machen wollen. Wir wollen in diesem Bereich insbesondere Bürokratie abbauen, dass wir dann die bürokratische Hürde so weit senken, dass jüngere Leute, aber auch andere, dass sich Selbstständigkeit auf den Weg machen. Und bei den ganzen Unterlagen, die eingereicht werden, die Sie angesprochen haben, ist das Thema Digitalisierung auch unheimlich wichtig. Ja. Wenn wir viele digital machen, es darf nicht sein, dass man eine Formular online ausfüllt und dann ausdruckt und dann nochmal passt. Das darf nicht sein. Also das sind Sachen, die wir analysiert haben. Deshalb wollen wir Digitalisierung als Beitrag zu Bürokratieabbau.
Ja, ne, klar, das sind nachvollziehbare Sachen, gerade auch Bürokratie ist ja etwas, was sehr, sehr hinderlich ist und gerade die Digitalisierung kann da natürlich sehr viel Abhilfe schaffen. Wie sehen Sie allgemein die Zukunft der Wirtschaftlichkeit? Also gerade auch im Hinblick jetzt, dass man doch recht viele Veränderungen auch spürt, würde ich sagen jetzt so aus Bürgersicht, dass man jetzt doch recht viele Veränderungen haben werden. Das ist ja doch wichtig für unseren Wohlstand, dass wir doch am Ende des Tages eine doch, ich sag mal, wirtschaftlich starke Nation bleiben. Was macht die SPD dafür?
Ja, damit wir unsere Wirtschaft stark machen, müssen wir natürlich die Innovation stärken. Wir haben viele Unternehmen, die sehr innovativ sind. Ja. Wenn die viele Unternehmen sich auf den Weg machen, die wollen investieren, dann der Staat muss das unterstützen. Wir haben zum Beispiel jetzt vorgehabt, dass wir sagen, 50 Milliarden Euro Investitionen pro Jahr. Das hatten wir in dieser Wahlperiode. Das wollen wir, wenn wir in der Regierung sind, das fortsetzen, weil die Wirtschaft kann auch unterstützt werden. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, Anreize zu schaffen. Bürokratie haben wir schon angesprochen. Aber ich denke, wenn die Wirtschaft Unterstützung hat, dass sie weiß, Bürokratie ist kein Hindernis, das ist keine Stolpersteine, die da sind, dann sind Möglichkeiten, dass die Wirtschaft auch nach vorne geht. Und für die Zukunft ist natürlich wichtig, dass die Wirtschaft auch sich orientiert an den neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimaschutz und Umweltschutz. Ja. Und ich bin der Meinung, dass unsere Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten kann sehr stark sein, wenn wir innovative Methoden im Bereich Wirtschaft auch uns annehmen, damit wir dann im Bereich Klimaschutz investieren können, dass wir als Jobmotor in der Welt sein können, wenn wir das wollen, wenn die Wirtschaft sich auch das annimmt, zum Beispiel, dass klimaneutral produziert wird, dass in den Bereichen, wo das gebraucht wird, ich nenne nur Stichwort Wasserstoff, aber auch im Exportbereich, die ganze Welt redet über Klimaschutz, über Umweltschutz. Wenn wir irgendwelche Technologien in unserem Land entwickeln, die wir exportieren können, dann ist das auch für unsere Wirtschaft sehr wichtig. Das betrifft Bauwesen, das betrifft Verkehrswesen, aber auch andere Bereiche, auch Landwirtschaft. Auch diese,
definitiv,
diese Bereiche gehören dazu. Und ich denke, die Zukunft ist wirklich so, dass wir klimaneutral produzieren können, dass wir da Produkte erzeugen, die wir in der ganzen Welt als Exportweltmeister diese Fahne hochhalten, indem wir nachhaltig produzieren.
Jetzt ist ja das Thema Steuern auch immer ein ganz großes und es scheint ja auch immer so, dass Deutschland oder wir Deutschen das einzige Land sind, wo alle immer rufen Steuererhöhung, hurra, und das auch alles sehr schön finden. Finden Sie, dass Unternehmer und Unternehmerinnen zu wenig, zu viel oder faire Steuern zahlen?
Ich denke, die Unternehmer bezahlen angemessene Steuern momentan. Und wichtig ist nur, dass wir die Balance halten, dass wir sagen, also wir als SPD stehen dafür, dass wir sagen, eine Substanzbesteuerung von Unternehmen wird nicht geben. Wir wollen auch Familienunternehmen nicht so besteuern, dass sie nicht mehr ihre Arbeit machen können. Das muss alles in eine Waage gehalten werden.
Ja.
Wir werden Anreize schaffen, wir werden Zuschüsse auch geben in den Bereich, wenn jemand sagt, ich bin ein Unternehmer, ich will, dass nachhaltig produziert wird, ich will, dass auch klimaneutral gearbeitet wird, dann gibt es auch Fördermittel in dieser Richtung, die die Unternehmer auch in Anspruch nehmen können. Aber zum Thema Steuer zurück, eindeutig klare Botschaft, es findet mit der SPD keine Substanzbesteuerung von Unternehmen statt.
Aber dann eben für die Vermögenden, die im Prinzip Einkommensvermögenden sind, da wäre dann im Prinzip schon was geplant, habe ich gelesen.
Wir haben geplant, dass wir für die Leute, die sehr, sehr viel Vermögen haben, dass wir eine Vermögenssteuer einführen wollen. Und das wird auch so angemessen sein, dass wir niemanden wirklich darunter so leiden, dass er nicht existieren kann. Nein, das ist ja eine Frage der Definition. Denn es ist ja so, dass wir vor riesengroßen Herausforderungen stehen.
Ja.
Wir haben die Klimakrise, wir haben Digitalisierung als Herausforderung, wir haben internationale Krisen, die da sind. Wir haben die Gesundheitskrise, also Corona-Krise. Ja. Aufgaben in dem Zusammenhang, die erledigt werden sollen, kosten Geld. Wenn man dann sagt,
definitiv,
die Gegenseite sagt immer, wenn ihr die Wirtschaft stärkt, dann habt ihr unendlich viel Einnahmen und dann könnt ihr alles finanzieren. Die Geschichte hat gezeigt, dass es auch nicht ausreicht. Das heißt, die Leute, die viel, viel Vermögen haben, wir denken von 2 Millionen Euro pro Jahr oder 4 Millionen für ein Ehepaar, ich denke, da eine Steuer für 1% zu zahlen ist, wird nicht jemand zu Krisen führen oder zu so eine, wie nennt man das, Insolvenz führen.
Ja.
In dieser Richtung denken wir und das müsste möglich sein.
Ist aber dann eine keine Bestandsversteuerung, sondern eine Einkommensversteuerung.
Einkommensteuerung.
Okay, also wenn einer 2 Millionen und eins verdient, ist der erste Euro im Prinzip.
2 Millionen, genau. Also bei 2 Millionen wollen wir anfangen, nicht 1 Million.
Achso, 2 Millionen, eine okay. Partei, die 1 Million. Ja, ja, ist wichtig, also, na klar. Also dann 1%.
Alleinstehende.
Ja, okay, alleinstehende. Ja. Okay, und Sie sagten aber gerade, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass wirtschaftliche Wachstum nicht zu mehr, ich sag mal, Staatskassen führen.
Das hat nicht ausgereicht.
Ach so, okay.
Also weil der Staat hat jetzt noch mehr Herausforderungen als vor 2-3 Jahren. Wir haben Schulden aufgenommen,
zu Recht.
Wir haben Menschen die Möglichkeit gegeben, dass sie in Kurzarbeit gehen. Also eine Arbeitslosigkeit ist vermieden worden. Massenarbeitslosigkeit hätten wir in Corona-Krise, wenn ja. der Staat Geld nicht in Hand genommen hätten. Das muss man auch deutlich sagen.
Ein wichtiges System.
Wichtig, ja.
Wir haben Staaten, wo das ganz anders aussieht. Ich habe heute Statistik gelesen, dass Arbeitslosigkeit sogar ist gesunken. Ja, wir haben wirklich dafür gesorgt, dass keine Massenarbeitslosigkeit da ist. Wir haben Familienunterstützung in der Corona-Krise. Wir haben Hilfspakete geschnürt für die Unternehmer, ja. die alle Unterstützung bekommen haben. Ja, die Bereiche wie Gastronomie und Reisebereich, die immer noch Schwierigkeit hat. Aber all das waren staatliche Aufgaben aus unserer Sicht. Das heißt, Finanzierungen, die der Staat jetzt verantwortungsvoll in Hand genommen hat, dass der jetzige Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz gesagt hat, das ist ein Muss. Wir möchten die Unternehmer unterstützen. Aber die Schulden müssen wir aufnehmen, die haben wir gemacht. Wenn wir unseren Wohlstand weitererhalten, wenn wir wollen, dass die Unternehmer weiter ihre Arbeit machen, dann brauchen wir den Staat, der weiterhin handlungsfähig ist. Da brauchen wir wirklich Einnahmen. Und deshalb sagen wir angemessene Besteuerung für Leute, die sehr viel Vermögen haben, aber auch die sehr viel Geld verdienen, dass wir da eine angemessene Steuer einführen. Das ist Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Ja, okay. Also gerade bei den Wirtschaftshilfen muss ich sagen, also ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis, einen bekannten Kollegenkreis, die auch sehr viel in der Selbstständigkeit sind und da natürlich lange warten mussten auf, ich sag mal, finanzielle Hilfen. Das war durchaus vom Finanzminister meines Erachtens nach eine ziemlich kritische Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Also da hat es einige sehr an die Existenzränder geführt. Das hätte vielleicht hier und da einfach auch schneller gehen sollen, aber gut.
Das kann ich aber nicht so stehen lassen, weil okay. der Finanzminister sorgt dafür, dass Rahmenbedingungen da sind, dass Finanzmöglichkeiten im Rahmen des Finanzministeriums identifiziert werden, dass man sagt, ja, das Geld haben wir. Aber bei den Unternehmern, die Hilfe, die wir machen, das ist ja auch das Wirtschaftsministerium
okay.
geteilt. Das muss ich ja. auch sagen, dass das Finanzministerium war nicht dafür verantwortlich, dass die Gelder langsamer geflossen sind oder bürokratischer. Zweite Sache, die man auch fairerweise sagen muss, diese Krise hat niemand bestellt.
Ja, das ist klar. Ja.
Niemand wusste auch die Entwicklung der Krise,
natürlich,
ob wir ja. nach Sommer so eine Welle noch haben werden, das wusste auch keiner. Also bei den ganzen Unterstützungsmaßnahmen, klar sind, das war eine Situation, wo wir immer wieder neue Erfahrungen machen müssen. Die Anfangsphase war schwierig. Keiner hatte mit so einer komplizierten Situation zu tun, wo tausende Unternehmer vor der Tür stehen, zu sagen, ihr wollt uns helfen, ja, wir wollen auch das ja. annehmen. Systeme müssen eingerichtet werden. Ich denke, wir haben das hinbekommen. Ich bitte darum, nochmal über den Tellerrand zu gucken in andere Länder, ja. die damit klargekommen sind. Als Deutsche kann man sagen, wir sind sehr gut über die Krise gekommen bis jetzt und wir werden als SPD uns dafür einsetzen, dass die Unternehmer weiterhin Unterstützung bekommen.
Okay, ja gut, gehe ich mit, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Kommen wir wieder zur Zukunft, das war ja Vergangenheit, Sie haben natürlich völlig recht. Und Ökologie ist ja ein großes Thema. Klimawandel hatten wir jetzt schon kurzzeitig angesprochen. Ich sag mal, bei einer konkurrierenden Partei, sage ich mal, bei den Grünen ist es ja so, dass dann doch recht viel Verbote mit drin stehen, sehr viel Einschränkungen, sehr viel. Also man hat das Gefühl, dass Ökologie und Ökonomie nur über Verbote und über Rückbau funktionieren. Sie haben jetzt schon gesagt, viel investieren, das finde ich natürlich aus meiner Sicht total sinnig. Wie könnte man das in Zukunft aber am besten harmonisieren, dass man eben Ökologie und Ökonomie zusammen verbindet?
Ja, und Thema Klimaschutz, Ökologie ist ja so, dass wir die Ergebnisse, die wir anstreben, können wir nur erreichen, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger auch mitnehmen. Das klingt inflationär, ich weiß, aber es geht auch darum, dass wir nicht mit Verboten, sondern mit Anreizen. Wenn wir zum Beispiel Menschen mit einbeziehen, ich nehme nur ein Beispiel, bei erneuerbaren Energien, haben wir bei einer anderen Partei Blockade, bei der Union, Blockade bei Ausbau von erneuerbaren Energien. Das ist ja bekannt, ist keine Polemik im Wahlkampf, das ist bekannt. So, ob das Solar, Photovoltaik ist, aber auch bei Windenergie, haben wir sehr große Blockade von Seite der Union. Wir sagen, diese Blockade muss aufgehoben werden. Zweitens muss jeder in den Ländern, wo er regiert, auch die Grünen,
yeah.
wo die Regierung muss dafür sorgen, dass erneuerbare Energien ausgebaut wird. Weil da, wo Länderhoheit ist, können die Länder entscheiden. So, dritte Sache, Bürger mitnehmen heißt ja, dass wir Bündnisse gründen wollen, dass wir sagen, Bürger werden beteiligt, dass sie sehen, wenn eine Windkraft bei mir in der Nähe ist, habe ich was davon. Da wollen wir Lokalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik Hand in Hand mit den Bürgerinnen und Bürgern Initiativen gründen, wo auch innovative Ideen entstehen können. Wie können wir klimaneutral bei uns, wie können wir zum Aufbau von erneuerbaren Energien gemeinsam beitragen? Das ist der Weg, aber nicht Verbot.
Das ist also finde ich super. Ja. Gestern hat Armin Laschet im Fernsehen gesagt, da war ich doch sehr überrascht, er hat ja das grüne Spektrum gestern vorgestellt, in dem er sich bewegen wird. Und er hat gesagt, dass jeder, ich baue gerade ein Haus, oder meine Frau und ich, wir bauen gerade, dass jeder über die KfW ein zinsloses Darlehen bekommen wird, wenn man so Solar- und Photovoltaik im Haus sich aufs Dach setzt. Wird es das mit der SPD auch geben? Weil ich finde persönlich, das ist für mich ein super Anreiz zu sagen, ich investiere jetzt, weil ich es zinslos auch kriege.
Ich finde es sehr interessant, dass der ganze Kandidat der Union jetzt so Klimaziele ganz konkrete Vorschläge machte, die eigentlich viele davon hätte die CDU mit unterstützen können in dieser Wahlperiode. Aber Schluss mit Polemik. Ja, ich finde es gut, dass wir die Ideen, die wir haben, heißt ja, dass wir beim Bauen neu, wenn man neu baut, dass die Bürgerinnen und Bürger so viel Unterstützung bekommen können, wenn die Klimaneutralität betrachten, wenn sie sagt Effizienz, Klimaeffizienz, dass sie moderne Geräte mit Heizung und so weiter bauen wollen, dass auch Zuschüsse dort gibt, dass Unterstützung gibt. Das ist eine gute Sache, also sowohl bei Solarenergie, aber auch für Heizungssysteme, dass dann dort Investitionen gemacht werden, dass der Staat auch Unterstützung dort gibt. Aber natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass Leute, die investieren, dass sie auch sich öffnen dafür. Ja, dass man sagt, ich weiß, dass diese neue Möglichkeiten gibt. Anreize sind da, der Staat wird das unterstützen. Das ist eine gute Idee, die sollten wir gemeinsam nach vorne bringen.
Warum geht der Staat dann nicht? Also ich habe jetzt gelesen, dass wenn der Staat auf jedes Gebäude, was dem Staat gehört, Universitäten, Bibliotheken, Solar- und Photovoltaik installieren würde, könnte man, ich glaube, korrigieren Sie mich, 6 Kernkraftwerke, die Energie produzieren in Deutschland. Warum, auch als Investition, geht der Staat dann nicht mit gutem Beispiel voran und ist sowas bei Ihnen dann auch geplant?
Das ist bei uns im Zukunftsprogramm eindeutig drin, dass wir sagen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann werden in naher Zukunft alle öffentlichen Gebäude, wo das möglich ist, mit erneuerbaren Energien, das betrifft die Schulen, das betrifft öffentliche Gebäude, sonstige öffentliche Gebäude, aber auch Einkaufshäuser, dass sie auch unterstützt werden, dass sie so etwas machen. Der Staat soll Vorreiter sein, der Staat soll als Erster anfangen, das steht bei uns im Zukunftsprogramm, das wollen wir machen.
Digitalisierung hatten Sie schon angesprochen und jetzt auch diese, ich sag mal, diese Investition, was ich sehr, sehr gut finde, dass man das im Prinzip auch gleich nutzt, diese öffentlichen Gebäude, um da eben gut voranzukommen. Grundsätzlich Infrastruktur ist ja auch ein Thema, also gerade auch die Bahn, also ich glaube, Inlandsflüge sollen ja nicht mehr ganz so die Zukunft sein, also zumindest laut des Programms, wenn ich es richtig interpretiere. Wie möchte man die Bahn fit bekommen?
Ja, wir wollen die Bahn ganz, ganz stark finanziell unterstützen.
Aber kriegen die nicht jetzt schon Milliarden jedes Jahr?
Offensichtlich reicht das nicht, wenn wir dann neue Verkehrsnetze bauen wollen. Ja. Wenn wir zum Beispiel in Osten, weiß ich in den letzten 30 Jahren als Ostdeutsche, dass wir viele Bahnstrecken auch stillgelegt haben. Ja. Wenn wir diese Bahnstrecken nochmal, das gehörte wahrscheinlich nicht zu dem Plan von DB, aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass sie erneuert werden, wir wollen, dass sie neu angelegt wird, dann müssen wir die Bahn unterstützen. Die Bahn soll in Zukunft eine noch mehr, größere Rolle spielen, weil wir innovativsten Verkehrskonzept in Europa umsetzen wollen. Das gehört einfach Modernisierung der Bahnstrecken, das gehört dafür Digitalisierung der Bahn und dein Verkehrswesen und das gehört auch dazu die Kooperation mit unseren europäischen Partnern. Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ich bin ja Mitglied der parlamentarische Versammlung, deutsch-französische parlamentarische Versammlung, da sind 50 Deutsche und 50 Abgeordnete von französischen Nationalversammlung Mitglied drin. Wir diskutieren über solche Dinge, zum Beispiel gemeinsame Verkehrsprojekte, innovative Verkehrsprojekte Deutschland, Frankreich, das sind ja erste Schritte und das kann auch beispielgebend sein für andere europäische Kooperationen mit anderen Ländern. Ich habe Freunde als letztes Beispiel, die waren im Urlaub gerade in Kroatien. Ja. Die haben gesagt, das ist so teuer, wenn du innerhalb von Europa, außer Frankreich, Deutschland, das geht noch, aber das ist mit Bahnfahrern, die wollten Beispiel, einfach Vorbild sein. Ja. Aber die haben gesagt, das ist überhaupt nicht bezahlbar. Also, wir haben da riesengroße Herausforderungen, wie wir auf europäischer Ebene in diesem Bereich kooperieren können, dass die Deutsche Bahn auch andere Kooperationsmöglichkeiten nutzt, das mit moderner Schiene, moderne, innovative Dinge, die klimaneutral sind.
Ja, es gibt ja Länder in Europa, wo der Nahverkehr auch schon kostenlos ist. Ja, ja. Ich persönlich, wir haben da auch beide drüber gesprochen, also beruflich bin ich sehr viel am Fliegen. Also ich hatte vor Corona fast 200 Flüge in einem Jahr. Weil es auch einfach effektiver ist. Ich bin auch letztes Jahr im 2020, ich bin Bahn gefahren und ich muss wirklich sagen, dass von 10 Fahrten sind 2 immer mit dabei, wo man nicht kommt, wo man zu spät kommt, wo die ganzen Termine. Aber ist das für Sie auch eine Vorstellung zu sagen, um den, einfach wenn man es kostenlos machen würde, glaube ich tatsächlich, würde ich auch sehr, sehr viel Bahn auch privat fahren, anstatt mit dem Auto.
Ja, aber kostenlos ist irrealistisch, das kann man nicht machen, aber wir können den Bahnfahrer attraktiver machen, indem man wirklich in diese Taktung, das eingetaktet wird, dass man von A nach B ohne Schwierigkeiten kommt. Ja. Ich rede ja nicht nur über internationalen Verkehr, ich rede auch über Daseinsvorsorge in ländlichen Gebieten. Wir haben viele ländliche Gebiete, wo die Leute nicht wissen, wenn wir denen sagen, naja, wir wollen, dass ihr klimaneutral Auto fahrt. Die sagen einfach, ich kann mir nicht jedes Jahr ein neues Auto kaufen, wo soll ich mir ein Elektroauto leisten, auch wenn ihr die Hälfte finanziert, die andere Hälfte muss ich bringen. Also das haben wir im Blick. Wir sagen, wir wollen da investieren, dass Menschen in ländliche Gebiete von A nach B ohne Schwierigkeit kommen können, da die Verkehrssysteme, die woanders auch positive Erfahrungen gemacht wurden, das haben Sie ja erwähnt. Wir wollen das Bahnfahren attraktiver machen, dass es sich wirklich lohnt, Bahn zu fahren, dass die Verkehrsanbindungen so optimal sind, dass man dann auch mit Bahn fährt. Das kann man jemandem sagen, fahrt mal Bahn, wenn du ihm das nicht attraktiver anbietest.
Richtig,
und sozial schwachen Menschen, die niedrig verdientbereit sind oder mittlere verdientbereit sind, wollen wir den Zuschüsse auch geben. Wir wollen, dass jüngere Leute zum Beispiel kostenlos, wenn die Ausbildung machen, wir haben Ausbildungsticket zum Beispiel als Beispiel, aber auch Jobticket für einzelne Betriebe, die müssen dann Zuschüsse bekommen, dass dann da Belegschaft auch mit Bahn fahren kann. Das alles gehört zum Paket von SPD. Das wollen wir ganz am Anfang mit dem Kanzler Olaf Scholz angehen.
Jetzt kommt der Wirtschaft an mir durch, also volkswirtschaftlich vor allen Dingen, und mir schwebt so ein bisschen vor, warum nicht die Deutsche Bahn einfach wirklich privatisieren, insofern, also es ist ja aktuell kein echtes privates Unternehmen, das ist ja kein Geheimnis, und dass man im Prinzip wirklich nur diese Personenbeförderung der Deutschen Bahn als Aufgabe überlässt, andere Sachen abspaltet, also ich kann nicht verstehen, warum eine Bundesrepublik am Ende des Tages die DB Schenker zum Beispiel mitsubventioniert, was ja im Prinzip überhaupt nichts mit dem Personennahverkehr zu tun hat und vielleicht auf eigenen Beinen vielleicht viel, viel besser steht. Und dann ermöglicht das natürlich Wettbewerb. Also wenn man an Flixtrain denkt, hätte man natürlich auch einen Wettbewerber, was auch wiederum die Preise senken könnte, für eben genau die sozial Schwächeren, dass die besser reisen können.
Also wir wollen, dass die Bahn sich konzentriert auf sein Kerngeschäft. Das haben wir in unserem Zukunftsprogramm auch drin, dass wir sagen, mit Personenverkehr, Güterverkehr und so weiter, Bahn soll sich darauf konzentrieren, dafür wird auch Unterstützung geben, dass die Anreise, die wir gesprochen haben, die sind sowieso Teil davon, dass Menschen, die Bahn fahren, dass sie wirklich attraktive Angebote bekommen, Jahresticket und ähnliche Dinge, dass Studentinnen, Studenten, jüngere Leute, Familien, dass sie Anreise bekommen, das gehört alles dazu. Privatisierung, Nicht-Privatisierung ist ein heißes Thema, hatten wir in der Vergangenheit, das hat uns auch alleine Mitglieder gekostet, die damals nicht einverstanden waren mit Privatisierung, die auch gesagt haben, nee, das, mit mir ist das nicht. Aber wir wissen, dass das wirklich sehr, sehr komplexes Thema ist. Wichtig ist, dass wir da sagen, aus heutiger Sicht, dass die Bahn sich konzentriert auf Kerngeschäfte. Und das soll der Staat auch mit unterstützen.
Ja, okay. Ja, weil das wäre im Prinzip wie bei der Müllversorgung auch. Da gibt es auch kein großes Staatsmonopol und vor allem auch die ländlichen Regionen sind kostengünstiger erreichbar. Ja. Das muss man halt so festhalten. Wäre vielleicht eine Idee.
Ein wichtiger Punkt ist mir auch der Fachkräftemangel. Also ich sehe es bei meinem Arbeitgeber, es ist extremst schwer, gute Leute zu finden. Ich sehe es bei meiner Frau, sie ist Krankenschwester. Und es ist immer ganz interessant, wenn ich mich mit ihr unterhalte, weil sie sagt,
Wenn du älter bist, Papa, was machst du dann eigentlich?
An später denken ist so wichtig. Deshalb machen wir Altersvorsorge so einfach. Schon ab 25 Euro im Monat. Infos auf ergo.de oder bei Ihrem Ergo-Berater vor Ort. Einfach, weil's wichtig ist. Ergo.
Schatz, ich liebe diesen Job. Ich mache das so gerne und sie geht jetzt zum Beispiel gerade wieder 5 Tage durch die Nachtschicht und sie meckert nicht, sie beschwert sich auch nicht über das Gehalt, aber sie sagt, dass, und da macht sie auch der Politik vielen einen Vorwurf, weil sie sagt, es wird immer darüber geredet, wie schlecht alles zum Beispiel in der Pflege ist, wo sie aber sagt, nee, ich bin hochzufrieden, meine Arbeit macht mir Spaß, die Arbeitsbedingungen sind auch nicht schlecht, aber es wird stigmatisiert. Und dass sie sagt, dass viele, mit denen man sich unterhält, die sagen, ich gehe nicht in die Pflege. Also ich will zum Beispiel gar keine Pflegekraft, Fachkraft werden, weil jeder in den Medien sagt, das ist ein Feld, da möchte man nicht arbeiten. Es würde schlecht bezahlt werden, die Arbeitsbedingungen wären schlecht. Was muss passieren, auch in diesem Bereich, damit einige Berufe in unseren Ländern, in unserem Land auch wieder ein besseres Image bekommen?
Ja, das erste ist Respekt von der Arbeit in diesem Bereich. Das ist das allererste erstmal. Ja. Dass wir diesen Bereich eine respektvolle Umgang auch pflegen, ja, indem man nicht nur mit Sonntagsrede sagen, ihr seid systemrelevant, ihr macht tolle Arbeit. Ja. Ja, das ist wirklich wichtig. Und das zweite ist, dass es auch monetär sich auch auszahlt. Ja, also wir haben heute gerade in meinem Bürgerbüro eine Pflegekraft gehabt, die vorbei mit ihrem Hund spazieren ging. Ja. Hat mich gesehen, die hat mir die gleiche Frage gestellt. Die hat gesagt, ich bin seit 1982 in der Pflege.
Ja.
Was tun Sie, damit ich da bleibe, weil ich habe die Schnauze voll, ich werde was hier.
Genau, ja.
Also, die Frau sagt das auch so. Ich habe ihr gesagt, dass wir sollen nicht nur sagen, wir haben Respekt von dir, weil wir uns das wirklich unterstützen, dass jüngere Leute auch das erstens die Ausbildung machen.
Ja.
Deshalb haben wir gesagt, Gesundheitsberufe müssen kostenfrei, Ausbildung kostenfrei, das ist keine Schulgeld. Und zweitens, die Ausbildungsvergütungen müssen dann aufgewertet werden, haben wir schon angefangen, diese Wahlperiode. Ja. Das werden wir weitermachen. Fachkräftemangel kann man nur begehen, wenn man stark ausbildet, dass die Ausbildung attraktiv ist, Ausbildungsbedingungen attraktiv sind. Ausbildungsticket habe ich gerade genannt, also eine Möglichkeit. Und ein Aspekt sollte man auch nicht leugnen oder nicht vernachlässigen. Wir haben ja diese Wahlperiode ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen.
Ja.
Das soll auch dazu dienen, dass wir außerhalb von Europa, der hat ja nicht ausgereicht, die europäische Freizügigkeit in diesem Bereich, dass wir auch Fachkräfte aus Drittstaaten, also nicht EU-Länder, auch anwerben dürfen. Das ist ja gesetzlich schon da. Seit 1. März 2020 haben wir ein sogenanntes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Leider, die Umsetzung hat gerade deshalb angefangen, wo Corona eingetreten ist, sodass wir noch nicht spüren können, ob das kommt. Letzter Aspekt, Qualifizierung.
Ja.
Wir haben ja eine Qualifizierungschancengesetz verabschiedet, diese Wahlperiode. In diesem Bereich ist jede Beschäftigte, auch in der Pflege, auch als Krankenschwester, in Gesundheitsbereich und woanders, die Möglichkeit haben, sich weiter zu qualifizieren. Und das wird auch vom Staat unterstützt. Agentur für Arbeit wollen wir umwandeln. Wir als SPD umstrukturieren in Agentur für Arbeit und Qualifizierung. So, damit dann auch die Attraktivität von bestimmten Berufen, daher, dass man jemand die Freiheit hat, sich auch weiter zu entwickeln. Ja, wir haben viel zu tun in diesem Bereich und ich denke, die Kritik ist berechtigt, wenn man feststellt, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft, dass der respektvolle Umgang mit dem Beruf noch nicht so ist, wie man sich wünscht. Da müssen wir alle.
Also ich kenne das, ich hatte ja gesagt, ich habe in Kanada gelebt und da ist ja, wenn du da eine Pflegekraft bist, bist du ja eigentlich schon fast wie ein Arzt, wirst du da angesehen.
Das ist auch im Senegal, wo ich herkomme.
Ja.
Wenn du im Gesundheitsbereich bist, ob du Arzt bist oder technischer Assistent oder so, mein großer Sohn ist in Senegal in einem Krankenhaus.
Ja.
Respekt.
Da ist jeder.
Ja, ein großer Respekt, genauso wie Lehrer übrigens. Ja,
ja,
in vielen Ländern.
Beispiel,
Lehrer,
ja.
Das ist ein riesengroßer Respektperson. Wir müssen dahin kommen. Deshalb ist das richtig, dass SPD für diesen Wahlkampf das Thema Respekt im Mittelpunkt gestellt hat. Das ist keine wirklich Sonntagsrede, sondern Respekt in Arbeit, Respekt in der Lebensleistung der Menschen. Das alles und Respekt in Miteinander. In der Gesellschaft, im Zusammenhalt der Gesellschaft sofort.
Jetzt stellt sich mir aber auch die Frage, die SPD regiert ja jetzt eigentlich die letzten Jahrzehnte, haben sie 19 Jahre regiert. Was ist da, muss man auch mal vielleicht ganz selbstkritisch mal fragen, was ist da schiefgegangen, dass man jetzt sagt, wir müssen diese ganzen Probleme angehen? Und warum wurde das in den letzten 19 Jahren, wo Sie mit regiert haben, nicht gelöst?
Erstens hat SPD ja geregiert, aber nicht allein.
Das sollte man immer wieder sagen. Genau, ja.
Und viele, viele Punkte, die wir haben, könnten nur durchgesetzt werden mit riesengroßem Widerstand. Ich nehme ein Beispiel. Grundrente. Grundrente, ein ganz banales Element, um Menschen, die Lebensleistung erbracht haben, Respekt zu sagen, du hast gearbeitet, du hast mindestens 30 Jahre gearbeitet, jetzt kriegst du eine Grundrente, die höher ist als, wie nennt man das, Existenzminimum, damit ein Unterschied macht, ob man gearbeitet hat
oder definitiv, nicht gearbeitet. Wir haben ja das, ich weiß nicht, ob du das Beispiel deiner Großmutter mal erzählen möchtest.
Ja, also mit 680 Euro Rente ist halt da nicht viel
mein gewonnen. Großvater war sein ganzes Leben lang Busfahrer und hat knapp 1000 Euro Rente.
Wenn Sie sich vorstellen, dass wir das als Beispiel immer wieder gebracht haben, um unsere Koalitionspartner zu überzeugen, dass wir das ohne Bürokratie machen wollen, dann werden Sie mir recht geben, dass es
definitiv
mitregiert, das stimmt. Aber wir waren nicht alleine.
Ja. Und
wir haben viele der Punkte, ob das Mindestlohn ist oder Grundrente ist oder Rente mit 63 abschlagfrei, das war aber mit heftiger Widerstand des jetzigen Koalitionspartners. Deshalb erlauben Sie mir bitte das Wort. Die CDU gehört in der Opposition, dass wir innovative Dinge umsetzen können, dass wir mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern respektvoll ihre Leistung also wirklich unterstützen können.
Sie hatten gerade gesagt, die CDU gehört in die Opposition.
Genau.
Dann ist natürlich auch ganz wichtig, wer gehört als starker Partner an Ihre Seite? Also am besten wäre natürlich, Sie regieren alleine, Sie kriegen 55,1% aller Stimmen.
Ja, jeder.
Also die Frage ist einfach berechtigt auch. Ich denke, dass eine starke SPD kann viele Elemente, die zu Respekt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ob das Pflege ist oder andere Bereiche sind, eine starke SPD wird das umsetzen. Andere Partner, die dazu gehören, wird dann mit den Wahlergebnissen in Abhängigkeit sein. Ich schließe keine Partei, wir schließen keine Partei, die Vielfalt in Deutschland nicht ablehnen. Wir werden nicht ausgeschlossen in der Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Wir haben entsprechende Parteitagbeschluss 2013, dass wir sagen, die Parteien, die 2013 im Bundestag waren, schließen keine Koalition mit diesen Parteien. Das ist unsere Beschlusslage. Da kann keine einzelne Mitglied darüber hingehen und dann sagen, ich will das nicht, kann das nicht, das ist Parteitagbeschluss. Solange dieser Parteitagbeschluss gibt, schließen wir mit den im Bundestag vertretenen Fraktionen, außer die Fraktionen, die Vielfalt ablehnen, schließen wir mit den anderen keine Koalition aus.
Okay, also klares Statement, das ist der Grund, warum Rot-Rot-Grün noch existiert als Möglichkeit.
Unter anderem ist das auch eine Variante.
Was wäre Ihre persönliche Wunschkoalition?
Das kann ich heute nicht sagen. Ich persönlich sage einfach, eine starke SPD ist mein Ziel.
Ja.
Ein Kanzler Olaf Scholz ist mein Ziel. Danach gucken wir, mit wem wir die meisten Schnittmenge haben. Und dass wir dann Deutschland nach vorne bringen mit innovativen Ideen, mit Wirtschaft, die als Exportschlager in Europa und in der Welt bleibt, mit innovativen Strukturen und Projekten.
Herr Karambadiabi, vielen lieben Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Es war sehr aufschlussreich, wie ich finde, und auch sehr interessant.
Ja, wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute.
Dankeschön.
Viel Erfolg. Mögen all Ihre Ziele in Erfüllung gehen und vielleicht hören wir uns in 4 Jahren dann nochmal wieder.
Danke.
Zur nächsten Bundestagswahl. Ihnen auch persönlich alles Gute, dass die Wiederwahl gelingen möge.
Dankeschön.
Und vielen lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund.
Danke. Danke Sie auch.
So Marcel, dann schieß mal los. Wie hat's dir gefallen?
Ja, ich fand es interessant tatsächlich. Also wir sind ja doch mit sehr viel Skepsis in dieses Gespräch gegangen, weil wir natürlich rein politisch irgendwo auf einer anderen Seite aufstehen. Sicherlich nicht ganz so in diesen Vorschlägen auch der SPD uns wiedererkennen.
Ja, richtig.
Aber ich fand die Antworten sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch manchmal ein bisschen, ich sag mal, die andere Betrachtung ist halt immer interessant zu hören. Das macht ja eben den Diskurs aus. Fand ich tatsächlich interessant. Dieses Interview hätte deutlich länger gehen können, glaube ich. Wir wurden ja dann tatsächlich,
auch
in vielen Themen hätte ich noch einige Fragen gehabt, aber dann war da die Zeit zu knapp auch. Hier sieht man natürlich, dass im Wahlkampf nur begrenzt Zeit, das führt die Politiker. Wie fandest du es denn?
Ja, tatsächlich auch sehr interessant, sympathischer Mann.
Ja.
Ob er mich jetzt als Wähler gefangen hat, das, oder nicht gefangen, kann man das sagen?
Ja.
Ja, bekommen hat, naja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, es wird wieder Zeit. Wir reden jetzt endlich mal wieder über Aktien.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Ja, meine Investmentidee der Woche, das ist mir so währenddessen einfach so eingefallen, als ich mit einem Freund sprach.
Oh.
Und zwar ging es darum, was doch die E-Mobilität, also sprich, er war im Urlaub und hat gesehen, dass doch recht viele Menschen mit einem elektronischen Fahrrad
rumfahren,
mit einem E-Bike. Und tatsächlich, nein, er war in den Bergen. Und tatsächlich ist er dort auch, ich sag mal, die Nachfrage gerade bei Bergen, ne, wo man jetzt nicht so sehr viel strampeln möchte, umso älter man oder vielleicht umso bequemer man auch Fahrrad fahren möchte.
Bequemer man wird.
Naja, ne, also kann ich schon nachvollziehen. Ich bin es auch nicht so der gerne jetzt aufs Rad steigt und jetzt ja alles gibt. Und ich glaube, dass dieser Markt noch weiter größer wird. Es wurde jetzt sehr ruhig um diese grünen Aktien. Ja. Und ich sag mal, die Axel Group, die ich hier mitgebracht habe aus Holland oder aus Niederlanden, ist im Prinzip gar nicht so hoch bewertet, wie ich das erst gedacht hatte. Ich dachte erst so, naja, so eine Halbaktie, klar, ne, alle E-Bikes und so. Aber dann schaute ich mal nach und ich fand, die Bewertung ist recht attraktiv. Würdest du sogar als Value-Investor sagen. Und ich finde das Investment-Case, das jetzt vor allen Dingen auch, wenn man jetzt im Hinblick auf die grünere Politik, die uns sehr wahrscheinlich erwartet, egal in welcher Form auch, muss man ja sagen, aber alle haben das Thema erkannt. Das heißt, hier muss ja was passieren und hier wird was passieren. Und ich glaube, dass dann die Nachfrage weiterhin sehr rasant ansteigen könnte.
Also auf jeden Fall spannend, interessant. Shimano ist ja auch zum Beispiel noch so ein Anbieter. Gibt ja gar nicht so viele. Ich habe heute als Investmentidee der Woche, Marcel, ein Unternehmen dabei, das ein KGV von knapp 8 hat, ein Kursbuchwertverhältnis von 1,3. Und jetzt würde natürlich jeder sagen, oh, zyklisch. Aber angeblich ist diese Branche aktuell der heißeste Piep ever und jeder braucht es, jeder will es, keiner bekommt es. Deswegen sind auch einige Automobilzulieferer oder Automobilhersteller in Kurzarbeit. Ich rede vom südkoreanischen Anbieter von Halbleitern und ich mache jetzt kein Higgs, sondern ich mache ein Hynix, muss man tatsächlich so sagen. Also wir stellen euch natürlich die WKNs auch in die Shownotes. Und sie sind der zweitgrößte Halbleiterhersteller in Südkorea, nach natürlich die Nummer 1.
Samsung.
Und sie haben ordentlich auch von Intels Schwäche profitiert. Sie haben nämlich ein bisschen was von Intel eingekauft. Und sie haben den dichtesten gepackten 176er Layer NAND-Chip entwickelt.
Alle wissen sofort Bescheid, was das bedeutet.
Also der ist für die Speicherchips hochinteressant.
Aha.
Und durch diese neue Bauweise können Daten um bis zu 20% schneller als bisher ausgelesen werden.
Mhm.
Und da finde ich die Bewertung KGV 8, Buchwert 1,3, eigentlich doch ganz in Ordnung, wenn man daran denkt oder davon ausgeht, dass Halbleiter vielleicht noch weiterhin gefragt werden. Wie siehst du es?
Ja, klar. Also die Halbleiterbranche ist nach wie vor sehr gefragt, also je nachdem, welche Halbleiter auch hergestellt werden können. Und klingt natürlich nach einer Innovation, was natürlich wiederum gut ist.
Ja.
Wenn man den OMR-Podcast gehört hat mit Philipp Westermeier, mit Herbert Diess, weiß man auch, dass die ganze Problematik mit Halbleiterknappheit sich auch noch weiter in das nächste Jahr reinziehen wird und das sicherlich noch eine Weile dauert. Deswegen sicher ist der Markt da hier attraktiv.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Ja, nächste Woche wird uns quartalszahlentechnisch schon noch was erwarten. Und zwar am Montag geht es gleich los, zumindest dann nach Börsenschluss. Lennar, der Hausbauer, auch immer interessant, natürlich für meine MI Homes, ob die eben dann hier mit in Regress gezogen werden. Dann am Dienstag nach dem Handel gibt es dann von FedEx Zahlen, aber eben auch von Adobe. Da bin ich dabei, freue ich mich drauf. Am Mittwoch General Mills und Verbio, das ist auch immer grundsätzlich interessant. Gerade Verbio haben wir hier natürlich eine Riesenrallye
verpasst.
Ja, also alles verpasst im Prinzip. Dann am Abend nochmal KB Home, was ebenfalls ein Hausbauer ist. Donnerstag dann Accenture, sehr, sehr spannendes Unternehmen, sehr, sehr stark. Am Abend dann Nike, Costco, Trip.com und noch ein paar kleinere Unternehmen. Wie sieht's mit Dividenden aus?
Dividenden am Montag. Liebe Shell Jünger, ist es endlich wieder soweit. Es gibt die erhöhte Dividende. Mein Gott, was machen wir denn mit diesem zukunftsträchtigen Unternehmen, das so schöne Dividenden auszahlt? VF Corp ist mit dabei. Dominion Energy. Dienstag United Health Group, BHP Billiton. Glencore ist mit dabei. Was haben wir noch? Am Mittwoch BlackRock, EA Games, Juniper, Logitech, dann Enel, Equinix, also auch hier am Donnerstag kriegen wir auch nochmal Dividende von Nvidia, Rio Tinto, Qualcomm ist mit dabei, Richmond, Dann Xylem, also es ist ordentlich was los und am Freitag Lockheed Martin, Bank of America, Kraft Heinz, Global Payments, British Petroleum, was haben wir hier noch? Citrix ist auch mit dabei, spannendes Unternehmen, Healthcare Service Group, also es wird viel passieren und am Mittwoch gibt es nochmal ordentlich was für die Ohren auf unserem YouTube-Kanal und auch als Podcast. Marcel, wir haben nämlich ein Interview mit einem Startup geführt und das Schöne ist, jeder kann vor Börsengang in dieses Unternehmen investieren, nämlich über unseren Werbepartner Companisto. Aber dazu gibt es dann natürlich nächste Woche viel mehr. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Ja.
Und dann verzeiht mir, dass ich heute so erkältet bin. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwann einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing.
Gute Besserung.
Danke. Philipp. Ciao.
Ciao.